Moin, hallo und Servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Und bei uns ist es ein bisschen so wie bei den Orlando Magic. Uns fehlen nämlich einfach die Leute, die fallen nach und nach alle aus. Aber wir kriegen natürlich trotzdem ein Team hin und versuchen halbwegs konkurrenzfähig zu sein, genau wie die Magic das eben auch versuchen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute am Start bist. Moin, Patrick.
Hi, Christian.
Ja, ich denke, du wirst auf jeden Fall irgendwie die 65-Spiele-Marke knacken.
Ich hoffe doch.
Eine Saison, die man ja braucht, um Awards auch abräumen zu können. Ich hatte überlegt, ob wir Semmo noch mit reinholen, weil es würde wahrscheinlich niemand merken, wenn er mit einer sehr kränklichen, sehr tiefen Stimme, die so ein bisschen eher nach Scottie Pippen oder so klingt, im Start ist. Wahrscheinlich können wir ihn einfach als irgendeinen Gast verkaufen oder so. Aber ich glaube, wir wünschen ihm einfach gute Besserung und lassen das mal hier sein. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über die Houston Rockets ein bisschen näher sprechen wollen. Aber bevor wir das tun, ich habe sie gerade schon angesprochen, sind natürlich die Magic gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema, weil Franz Wagner ausfällt. Der hat sich tatsächlich die Bauchmuskel, ist es richtig so, die Bauchmuskel, ich glaube, den rechten Bauchmuskel hat er sich gezerrt.
Ja.
Das ist die gleiche Verletzung, die auch Paolo Banchero interessanterweise hat. Und das in einer ziemlich schlechten Phase, oder?
Gerade. Ja, absolut. Natürlich jetzt gerade ziemlich bitter für die Magic, beziehungsweise für die beiden auch, weil Paolo kommt ja jetzt in ja gut eineinhalb Wochen wieder zurück, hoffentlich, wenn da alles soweit passt an seinem Bauchmuskel und er wieder spielen kann. Und dann wäre es natürlich jetzt interessant gewesen zu sehen, ob die beiden zusammen auch wieder funktionieren, ob Franz seine Usage halten kann, ob der wieder in so eine bisschen mehr eine sekundäre Rolle zurückfällt, wie die sich das Scoring aufteilen und so weiter. Und es wären schon Fragen gewesen, die für den Dritten in der Eastern Conference jetzt natürlich irgendwie schon auch wichtig gewesen wären. Meiner Meinung nach, weil da jetzt natürlich schon auch Playoff-Ambitionen irgendwo da sein werden. Vielleicht jetzt nicht gleich auf die Conference Finals oder so, aber ein, zwei Runden kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie die Hoffnungen bestehen bei den Magic. Und jetzt ist natürlich bitter, wenn Franz jetzt hier auch ausfällt. Aktuell sind 4 Wochen angesetzt, bis er re-evaluated wird, also Anfang Januar dann. Und dann ist natürlich die Frage, dauert es so lange wie bei Paolo, bei dem es jetzt am Ende dann vermutlich so 6 bis 7, 8 Wochen sind, je nachdem, ob er jetzt schon wieder zurückkommen kann oder nicht. Dann kann es eben sein, dass es bis Ende Januar, Anfang Februar dauert, vielleicht sogar bis zum All-Star-Break, kann man jetzt noch nicht so ganz absehen. Aber das wäre natürlich bitter, wenn es dann so lange dauert, bis die beiden quasi wieder zusammenspielen können, die Magic auch mal schauen können, wie das funktioniert. Und natürlich auch ein bisschen schade für den All-Star-Case von Franz Wagner, beziehungsweise auch All-NBA-Case vielleicht sogar, weil ich finde, aktuell tut man sich irgendwie schon schwer in der Liga, irgendwie mehr als 10 bis 12 Spieler zu finden, die klar besser sind als er, zumindest die besser gespielt haben bisher als er. Und ja, also in All-Star-Case habe ich auf jeden Fall bei ihm gesehen und selbst All-NBA-Team hätte ich ihn auch sehr gerne drin gehabt bisher, aber jetzt mit der Verletzung und der 65-Game-Rule sieht es dann natürlich am Ende der oder bis Ende der Saison vermutlich ziemlich schlecht damit aus, muss man leider sagen.
Ja, genau. Und wie du gesagt hast, in 4 Wochen, beziehungsweise mittlerweile sind es dann eher 3, wird ja erst geschaut, wie es weitergeht mit ihm. Also es könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Und wenn man mal so rumrechnet, bei Paolo optimistisch sind, dass er vielleicht Ende des Monats da ist, könnte es bei Franz dann halt Ende Januar oder irgendwas werden oder vielleicht auch Februar. Und dann haben wir halt wieder einen Monat, in dem nur einer der beiden da ist, was schade ist. Also es hat, wie gesagt, mit Franz jetzt auch sehr gut funktioniert. Und hat echt eine Mega-Phase gehabt. Also ich finde, wenn du so auf seine reinen Zahlen jetzt schaust, also die 24 Punkte, die er im Schnitt auflegt und auf sein Dreierquote, das wird ihm noch gar nicht gerecht. Also was mir gefällt, ist halt einfach sein Selbstbewusstsein, mit dem er jetzt rangeht. Letztes Jahr wurde ja viel über seinen Wurf gesprochen. Das sieht anders aus jetzt und ist auch jemand, der einfach viel für andere jetzt kreieren kann. Auch immer ein Thema bei dem Magic, ne? Die Frage, wer macht es denn? Und die hat Franz zum Teil halt auch beantworten können. Auch krass jetzt zuletzt zum Beispiel sehr, sehr oft an die Linie gekommen. Wirklich gutes Zeichen. Also wenn wir jetzt einfach nur mal die letzten 4 Spiele nehmen, da war halt waren es 10 Freiwürfe im Schnitt. Das hat nur in dieser Phase Giannis getoppt. ist natürlich ein ganz kleiner Ausschnitt, ist völlig klar. Aber ich finde schon interessant und auch generell Franz Niemann, der jetzt irgendwie besonders oft den Ball verliert, ne? Das hat er gut gezeigt. Und ja, einfach eine sehr, sehr gute Phase jetzt gerade gehabt. Also gerade wenn wir zurückschauen, 8 Spiele jetzt, in denen er mindestens 30 Punkte aufgelegt hat und einfach richtig stark unterwegs. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe oder die wir uns natürlich irgendwie alle stellen, ist, wie kompensiert man das jetzt? Gemäß dem Fall, dass Paolo vielleicht noch ein paar Wochen raus ist, ne, dann fehlen ja schon so ein paar Facetten. Ich habe mir überlegt, du brauchst natürlich, wenn du, also um sich das mal vorzustellen, Franz und Paolo, bei Paolo sind es nur 5 Spiele, bei Franz müssen es jetzt, weiß nicht, paar 20 gewesen sein, die er insgesamt absolviert hat. Wenn du da schaust und dir die Usage anschaust, sind das die einzigen 2 Spieler aus dem gleichen Team, die in den Top 10 sind. Also die machen einfach unglaublich viel. Ja. Und das musst du natürlich irgendwie wieder reinkriegen. Erster Punkt, den man sich so denkt, ist, naja, soll Jalen Suggs vielleicht mehr machen? Aber ich weiß nicht. Der kommt halt irgendwann auch an seine Grenzen. Und es gab jetzt ein Spiel, also wir nehmen gerade Montagabend auf, das ohne Franz und ohne Paolo absolviert wurde. Ich habe mir tatsächlich vorher einen Namen überlegt, bevor dieses Spiel war, der deutlich mehr Minuten sehen könnte. Und tatsächlich war das im Endeffekt auch so. Es ist nämlich Cole Anthony. Der hatte bis dahin 10 Minuten im Schnitt gesehen der Saison. Kommt jetzt in diesem einen Spiel auf 29. Und ich glaube einfach, das ist so einer dieser Spieler, die du jetzt gebrauchen kannst. Also der sicherlich seine Schwächen hat, der sicherlich nicht unbedingt ein großer Teil der Zukunft sein sollte, der Magic. Aber du brauchst irgendwie jetzt Creation. Ne? Jemand, der was machen kann. Also er hatte vorher in dem vorletzten Spiel 3 Abschlüsse. Das waren jetzt mit einmal 14. Also siehst du schon, wie der Wind weht. Und ich weiß nicht, so viele Leute sehe ich da nicht, die diese Creation irgendwie übernehmen können. Oder, weiß nicht, fallen dir noch ein paar Namen ein, die jetzt in dieser Phase vielleicht einfach noch mal ein bisschen was draufpacken müssen?
Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Frage und auch eine Frage, die sich bestimmt Jamal Mosley stellen wird, beziehungsweise generell der Coaching-Staff von den Magic, weil solange Banchero noch nicht zurück ist, ist es auf jeden Fall ja eine großes Fragezeichen, was man da mit sich trägt. Ich denke auch, dass es am ehesten über Suggs und Anthony vermutlich gelegt werden muss, weil ansonsten sehe ich in dem Team jetzt einfach nicht die Spieler, die das irgendwie schultern können werden. Also Tristan da Silva als Rookie wird jetzt hier nicht irgendwie groß Usage schultern können, irgendwie Self-Creation übernehmen, genauso wenig Wendell Carter Jr., Goga Pitadze, auch Franz Moritz Wagner natürlich nicht. Also klar, die nehmen schon gerne mal Abschlüsse und so weiter und gerade Mo kann sich ja auch ein bisschen was im Post kreieren und so, aber das sind jetzt nicht irgendwie so, dass der 15 Abschlüsse regelmäßig nehmen wird und sich davon einen Großteil selbst erarbeiten kann. Da sind die zu sehr ja, von ihren Guards abhängig oder vom Playmaking von anderen eben. Und auch ja bei Anthony Black, Chet Howard und so weiter, da habe ich auch auf jeden Fall große Zweifel, dass es die sind, die da am Ende den Großteil nehmen müssen. Also ich denke, dass es wirklich über Jalen Suggs und Cole Anthony laufen wird, vermutlich sogar mehr über Suggs. Ich bin mal gespannt, wie der sich jetzt macht. Der hat gestern in Anführungszeichen nur 31 Minuten gesehen, hat natürlich die meisten Würfe genommen, danach dann direkt Pitadze und Cole Anthony. Ich denke, ja, dass Anthony von der Bank einfach mehr Spielzeit sehen wird, um da offensiv einfach diese Lücke ausgleichen zu können. Also klar, die Magic sind ein Defensivteam, sieht man teilweise auch schon an der Aufstellung. Also gestern zum Beispiel mit Pitadze und Wendell Carter Jr. natürlich sehr groß gestartet. Dazu noch Kentavious Caldwell-Pope, Jalen Suggs, sehr gute Defender beide. Und ja, da denke ich, wird man einfach hoffen, dass man irgendwie die Spiele, keine Ahnung, 92-90 oder so gewinnen können wird. So sahen die Spiele ja teilweise schon mit Franz dann aus, dass man einfach klar über die Defensive gekommen ist und dann offensiv sich halt irgendwie gerade so über Wasser hält. Ist, denke ich, auch in der Phase der Saison dann eben okay, wenn man auf seine beiden besten Spieler verzichten muss. Naja, mal schauen. Das ist natürlich jetzt auch eine gute Frage, wie es dann für die Magic jetzt weitergeht, dann im NBA Cup. Da ist ja morgen das erste Spiel, quasi die erste Runde gegen die Bucks. Da ist man jetzt natürlich ohne Franz Wagner auch direkt ein ganz klarer Außenseiter, würde ich mal annehmen. Aber auch abseits davon, denke ich, wenn die nächsten 2 Wochen könnten schon ziemlich fragwürdig offensiv werden bei den Magic. Und dann muss man halt hoffen, dass Banchero wieder gut zurückkommt. Dann bin ich auch gespannt, ob man da dann wieder an der aktuellen guten Phase anknüpfen kann. Dann mal schauen, ob man die aktuelle Top-3-Platzierung, die man hier hat, irgendwie halten kann im Osten oder ob man ein bisschen federn lassen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, mich macht halt optimistisch, wenn, was heißt optimistisch, ist natürlich, wenn deine 2 besten Spieler ausfallen, kann man jetzt nicht großartig optimistisch sein, aber ich glaube halt, ein Team wie die Magic wird jetzt nicht total abstinken und alles verlieren. Ging ja auch schon mal gut los, also sie haben das erste Spiel gegen die Suns direkt auch gewonnen. So, ne? Damit hat schon mal ganz ordentlich angefangen. Aber ich glaube, defensiv starke Teams, die halt komplett über diese Identität eigentlich kommen, die haben noch mal eine ganz andere Chance in den nächsten Spielen. Und ich glaube, daran wird sich auch nicht so viel ändern. Natürlich ist Franz da auch ein Faktor, aber es gibt halt noch super viele andere Leute, die defensiv in diesem Team beitragen. Und gut, man muss halt mal so ein bisschen auf den Spielplan schauen, wenn ich es gerade vor mir habe. Die nächsten Gegner sind halt Bucks, OKC, Heat, Celtics, Heat, Knicks. Das ist schon tough. Also ist halt die Frage, wie viel hättest du davon gewonnen, wenn du Franz oder Paolo gehabt hättest? Vermute ich auch nicht alles. So, ne? Also vielleicht kann man so ein bisschen schön reden. Danach wird es dann, und das könnte so die Phase sein, in der Paolo eventuell wieder am Start ist, hast du mit Nets, Pistons, Raptors, Jazz ein paar leichtere Spiele. Also vielleicht ist das so der Punkt, egal ob Banchero jetzt dabei ist oder nicht, dass du in dieser Phase ein bisschen was wieder reinholst, was du vorher vielleicht nicht gewinnen konntest. Vielleicht nimmst du noch mal einen oder vielleicht sogar 2 Siege mit in dieser schwierigeren Phase. Also es ist ja vielleicht ein Zeitpunkt, der okay ist, weil diese Must-Win-Spiele kommen halt jetzt dann erst nach den nächsten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz okay. Trotzdem, wenn man so ein bisschen zusammenfasst, was wir jetzt von Franz und von dem Magic insgesamt gesehen haben, war es, glaube ich, einfach gut. Also blöd, das war mit der Banchero-Verletzung, aber es war gut, dass wir Franz auch mal in einer viel größeren Rolle gesehen haben. Also, wie gesagt, immer einer der Spieler mit der höchsten Usage in der kompletten Liga, was man so auch vorher nicht gedacht hätte in dieser Phase. Und er hat sich da ausprobieren können, hat unglaublich viel Selbstbewusstsein gesammelt. Wie gesagt, auch seine Quoten von draußen so waren zeitweise viel besser, als sie jetzt im Endeffekt aussehen. Also ich glaube, hat ihm, glaube ich, gut getan. Und wenn er wieder fit ist und dann mit Banchero spielt, da bin ich echt mega gespannt, wie das aussieht, wenn alle wieder am Start sind. Und dann kann Cole Anthony sich auch wieder ein bisschen ausruhen. Jetzt muss mal gearbeitet werden ein bisschen, aber ja, ich glaube, sie werden das irgendwie halbwegs überleben.
Absolut. Ich hoffe bloß, dass wir nicht zu lange drauf warten müssen. Also ich hoffe, dass bei Franz dann eher so Mitte Januar wird und nicht erst Februar, bis wir die beiden wieder zusammen auf dem Feld sehen werden, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Magic gerade mit den beiden für die Teams im Osten schon in den Playoffs irgendwie interessant zu spielen sein werden. Also das ist schon was, wo man ja gespannt sein darf. Gerade letztes Jahr hat man sich da ja gegen die Cavs schon ziemlich hart getan. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr ein bisschen spannenderes Matchup wäre.
Ja, sicherlich. Ja, und der andere Punkt ist eben, es ist schade, dass Franz sehr wahrscheinlich dann in die Awards nicht eingreifen kann. Aber das, ja, es wird grundsätzlich, glaube ich, und das werden wir auch die nächsten Jahre immer wieder sehen, wenn wir diese Grenze haben, es ist manchmal einfach blöd. So, ne? Gerade wenn du ein paar Leute hast, die dann die 57 oder 61 Spiele oder was auch immer haben und dann gar nicht so weit drunter sind, also es könnte ja bei ihm gerade dann auch der Fall sein, ist das halt einfach schade, weil Franz ist eine Story in dieser Saison und deswegen. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt auf die Doku, die wir jetzt noch von den Wagners sehen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingucken konntest, die ist seit Montag heute in der ZDF-Mediathek verfügbar. Da hat auch Thomas Plätzinger mit dran gearbeitet, der eine Biografie über Nowitzki geschrieben hat. Also da gibt es einiges zu sehen. Also wer da reinschauen will, gerne mal machen. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber das nur mal am Rande. Ja, wir können ja gerade noch mal so 1-2 Namen durchgehen in der Liga. ein paar Personalien, Verletzungen, Spieler, die eventuell wieder zurückkommen. Ein Name, der herumschwirrt, interessanterweise, den hast du vorhin nochmal reingeworfen, ist Kawhi Leonard, der vielleicht wieder am Start sein könnte, irgendwann in nächster Zeit. Ich habe Videos jetzt gesehen, in denen er so ein bisschen, glaube ich, alle einfach verarscht hat. Also da durften die Kameras auf ihn gerichtet sein, weil er wieder ein bisschen mittrainiert hat. Und ja, er hat mehr oder weniger absichtlich die Dinger einfach daneben geworfen oder sich nicht ganz so viel Mühe gegeben. Also der Mann ist weiterhin ein Rätsel, aber ich weiß nicht, was hast du noch gehört? Können wir wieder mit ihm rechnen in nächster Zeit oder ist es dann eher ein Wunsch?
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Die Quelle davon ist Bill Simmons beziehungsweise sein Clippers Guy, der ihm eben erzählt hat, dass Kawhi vermutlich vor Weihnachten wieder zurückkommen kann und dass er eben wieder ramped up and ready to go ist. Aber so hundertprozentig lässt sich das eben noch nicht sagen. Da gibt es von offizieller Seite von den Clippers auf jeden Fall keine Aussage dazu, soweit ich weiß. Und auch Ty Lue, glaube ich, hat da jetzt noch nichts großartig dazu gesagt. Oder die Organisation an sich. Deshalb ist es bei Kawhi immer noch so ein bisschen so ein rätselhaftes Warten, weil eben keiner weiß irgendwas genau. Es ist, glaube ich, immer noch unbestimmter Zeitraum, auf den er verletzt oder raus sein wird. Angeblich schon wieder am Training soweit dabei, aber ja, ich denke, da wird man auch aus der Clippers-Franchise nichts hören. Ich glaube, die Clippers seit Jahren eine der Teams, die da am geheimnisvollsten sind, was so Verletzungsupdates angeht, liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass Kawhi selber ein bisschen geheimnisvoll, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, aber da eben auch nicht so viele Infos rausgeben möchte und dann halten sich die Clippers da eben auch dran. Deshalb, ich denke, da wird man einfach abwarten und Tee trinken müssen und dann eben hoffen, dass er vielleicht kurz vor Weihnachten wieder angreifen kann. Dann vielleicht kann er ja dann dieses Clippers-Team ein bisschen stabilisieren, weil ich muss sagen, aktuell steht man ja relativ gut da als Sechster im Westen, aber so ganz kaufe ich diesen Clippers-Erfolg irgendwie noch nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin da eher skeptisch.
Ja, also ich meine, sie sehen schon seriös aus, wenn man ihnen zuschaut, wenn eben alle an Bord sind. Also ich habe es jetzt zuletzt gesehen, da war eben James Harden nicht dabei. Da merkst du natürlich schon einen klaren Unterschied. Norman Powell spielt natürlich eine fantastische Saison. Nur irgendwie mit gefühlt 95% Dreierquote. Ich weiß nicht, wo er jetzt aktuell gerade steht, aber trifft ja wirklich alles. Das kannst du einfach dauerhaft, glaube ich, nicht halten. Also irgendwann wird auch der mal einbrechen. Und Zubac spielt eine sehr gute Saison, muss man sagen. Also es sind echt ein paar ganz gute Personalien. Und wenn wirklich Kawhi dabei wäre, wobei da ist ja auch immer die Frage, wie ist Kawhi dabei? Also sehen wir ihn dann irgendwie, also wie häufig sehen wir ihn? Hat er erstmal Minutenlimit noch und sowas? Aber natürlich, klar, also Kawhi würde dieses Team nochmal verändern und nochmal seriöser machen. Also ich habe schon vor der Saison gesagt, ich erwarte, dass sie seriöser sind, als man so glaubt. Ob das jetzt so gut ist für die Entwicklung und für die Zukunft der Franchise, ist eine andere Geschichte. Aber sie sind tatsächlich noch mal für mich eine Ecke besser gewesen als erwartet. Und wie du sagst, also aktuell stehen sie auf dem Playoff-Platz. Dahinter sind natürlich Teams, wenn man schaut, also gerade die Nuggets, die Wolves, die Suns und so, die eigentlich nach höherem streben. Also im Normalfall fangen diese Teams ja auch noch ein. Aber aktuell eigentlich auf Play-in-Kurs mindestens mal und mit Kawhi natürlich noch wesentlich mehr. Also er wird sich auf jeden Fall noch mal weiter stabilisieren. Aber ob das so gut ist, keine Ahnung. Also wie gesagt, bei Kawhi, mich würde es nicht wundern, wenn er in 3 Tagen irgendwie zurückkommt und alles komplett zerlegt, zerreißt und irgendwie der beste Spieler der Liga ist, gefühlt fast. Oder wenn er einfach in 3 Wochen sagt, so, das war's, kein Bock mehr. Es ist halt bei ihm so ein Auf und Ab. Trotzdem, James Harden hat richtig Bock, also das merkt man ihm wirklich an. und so. Und wenn Kawhi dann nochmal mit ihm auf dem Court steht, vielleicht sehen wir da noch ein sehr, sehr gutes Team. Ich bin gespannt, aber ich glaube, die nötige Skepsis, die du hast, die sollte jeder in diesem Team haben. Ja, ansonsten
ja.
Business as usual bei den Pelicans. Also da können wir im Grunde jede Woche irgendeine Verletzung wieder vermelden. Brandon Ingram ist jetzt raus. Ich hatte dir vorhin den Namen gesagt. Du hast gefragt, wie lange war der jetzt nochmal raus? Und es hat auch immer die gleiche Antwort bei den Pelicans. Gerade ja, irgendwie auf unbestimmte Zeit erstmal. Mal gucken. Also bei Zion, ich glaube, es gibt so einen konkreten Termin gerade auch noch nicht, wann er zurückkommen soll.
Ich glaube, dieses Jahr kommt er auf jeden Fall nicht mehr zurück, haben wir gehört. Und dann ist eben die Frage, wann im Januar er wieder eingreifen kann.
Ja, also wir hatten jetzt mit Herb Jones mal immerhin jemanden, der wieder am Start ist. So, also hilft ihnen natürlich gerade defensiv ziemlich weiter. Aber es ist halt schwierig, wenn dir dauernd die Leute ausfallen. Ein Team kann sich überhaupt nicht richtig einspielen. Also das Wenige, was ich jetzt gesehen habe, auch mit Spielern wie DeJounte Murray und sowas, das sieht einfach nur nicht gut aus. Also selbst wenn sie ein paar Leute haben, die zurück sind, da ist kein Flow dabei. Und dann hast du halt einfach sehr viele Spiele, in denen du mit der zweiten Garde auskommen musst. Und bei allem Respekt, aber da ist es schwierig. Also jetzt aktuell in den Standings einfach ziemlich bescheiden, sind jetzt Letzter im Westen mit 5 Siegen bisher, haben auf den Drittletzten die Blazers 3 Siege Rückstand. Also es sieht nicht gut aus.
Willst du raten, wer die beiden Spieler mit den meisten Minuten sind bei den Pelicans?
Oh ja, warte mal. Na gut, aber die Frage ist, wenn jemand 2 Spiele im Schnitt zwei Spiele gemacht hat, dann kann der Schnitt auch mal sehr hoch gehen.
Nee, nicht
aber
du meinst insgesamt die Total. Die insgesamten Minuten.
Total-Minuten. Also ich weiß, dass Eve Missy sehr viel gespielt hat, aber als Big vermute ich niemand, der das total angesammelt hat. John Hawkins hat viele Spiele verpasst. CJ McCollum, ich muss gerade überlegen. Also ich habe mir nur mal den Kader gerade aufgerufen, um die Leute zu sehen. Es ist nicht CJ McCollum, oder? Nee, es ist Brandon Boston Jr.
Ja.
Kann das sein?
Korrekt, der ist Platz 1.
Weil ich habe gerade überlegt, den habe ich nämlich ständig irgendwo gesehen. Das ist, ja.
Also es ist tatsächlich, es ist Brandon Boston Jr. ist auf der 1 mit 608 Minuten und Eve Missy ist tatsächlich auf der 2 mit 603 Minuten. Erst danach kommt Brandon Ingram. Also es ist schon ziemlich krass, vor allem wenn man sich auch mal die Minutenanzahl anschaut, also knapp über 600, wenn man jetzt mal so die League Leaders anschaut, also die Aaron Fox und Keegan Murray, die sind so Platz 1 und 2, die haben 930 und 910 gespielte Minuten danach. Tyrese Halliburton, Mikal Bridges und so weiter, auch alle fast 900 Minuten. Also ist natürlich schon ziemlich heftig, gerade mal 2 Drittel der Minuten von den League Leaders und das ist quasi schon der beste Wert, den der Kader aufweisen kann und sagt schon auch ziemlich viel, wenn dein Rookie die meisten Minuten oder die zweitmeisten Minuten im Team hat und ich meine Brandon Boston Jr. müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber der wurde doch auch erst ganz knapp vor der Saison noch verpflichtet und spielt auch auf einem Minimum oder so oder nee, sogar auf einem Two-Way-Contract, also ist nicht mal ein fester krass, ja. Bestandteil eigentlich von dem Team, also das ist schon ziemlich katastrophal und ich glaube, da muss man, also spätestens jetzt kann man schon sagen, die Saison für die Pelicans, die ist eigentlich gelaufen. Also das ist leider ziemlich beschissen gelaufen, muss man sagen.
Ja, klar. Wenn der Spieler mit den zweitmeisten Minuten im Schnitt nur 25 hat, das sieht ja eigentlich auch schon alles aus. Also wie gesagt, Eve Missy macht echt einen soliden Job irgendwie in seiner Rookie-Saison, da kann man überhaupt nichts sagen. Und das ist jetzt, glaube ich, für einen Rookie-Big auch nicht so ungewöhnlich, dass er in Anführungszeichen nur 25 Minuten spielt, aber es geht eben um das Gesamte und das ist schwierig. Also wie gesagt, du hast ja jetzt ein paar Leute dabei, wie Dre Murphy und Herb Jones, die echt kompetitiv sind, mit denen du was reißen kannst. Aber was wollen die tun in so einem Konstrukt? Das ist auch schwierig. Es kann halt sein, dass du jetzt, wenn Leute wie DeJounte Murray und CJ McCollum mitspielen und du dann eben, wie gesagt, Herb Jones und Dre Murphy hast, dass ein bisschen mehr geht in manchen Spielen. Aber den großen Run brauchen wir jetzt nicht zu erwarten. Also bis zum Play-in sind es aktuell 7 Siege und bis zu den Playoffs sind es 9 Siege. Also das ist einfach viel zu weit weg. Gerade wenn deine 2 besten Spieler jetzt erstmal überhaupt nicht am Start sind und du nicht weißt, wie das weitergeht. Also wir haben über die Zukunft schon gesprochen. Wie sieht es mit Brandon Ingram aus, der ja nicht ganz so ideal passt zu sein? Ich denke, über diese Fragen wird man jetzt eher diskutieren als darüber, wie man irgendwie noch in die Playoffs kommt. Also es wird jetzt, glaube ich, sehr viel Zukunftsplanung gemacht. Man wird sich bestimmte Spieler anschauen und ja, gucken, wen man dann irgendwie noch an Land bekommen kann und ob es vielleicht einen totalen Umbruch gibt. Also wir haben ja auch die Geschichte, das Sein. Ich kenne jetzt, habe die Klausel nicht genau im Kopf, aber wenn er bestimmte Dinge nicht erfüllt, dass die Geschichte halt auch vorzeitig enden kann, ne?
Ja, das schon, bloß muss man halt, also ist theoretisch möglich, halte ich aber immer noch für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, aktuell ist der, also wenn man ihn loswerden wollen würde, Trade-Wert ist, glaube ich, aktuell ziemlich im Keller bei Zion. Mhm. Ich glaube, so schlecht war der Trade-Wert noch nie. Und ja, selbst ohne Zion, also das Team geht ja nirgendwo hin. Selbst wenn du ihn jetzt los wirst, dann spielst du auch um nichts mit. Also, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Team gibt, was irgendwie gerade großartiges Interesse an ihm hätte. Und ja, auch mit dieser Vertragsklausel, ich glaube, man wird es einfach jetzt versuchen, mit ihm noch die nächsten paar Jahre irgendwie, ja, zumindest mal in die Playoffs zu kommen oder so. Mal schauen, ob das was wird. Und wenn nicht, also kann mir nicht vorstellen, dass es dann am Ende dazu kommt, dass man ihm irgendwie seinen Salary nicht garantieren kann. Aber ist auf jeden Fall was irgendwie interessant sein wird die nächsten paar Jahre. Vielleicht sehen wir das hier wirklich mal, dass so ein Spieler, der eigentlich so einen ja fast Supermax oder einen Maximalvertrag bekommen hat, einen Designated Rookie Extension mit einem sehr hohen jährlichen Vertragsvalue und auch fast 200 Millionen über die 5 Jahre bekommen soll, wenn der quasi früh rausgekauft oder ja gecuttet wird. Also das wäre schon was extrem Unübliches und ja, würde mich allein schon so philosophisch interessieren, wie es da dann weitergehen würde, ob das dann andere Teams auch veranlassen würde, das vielleicht mal öfters einzugehen, wenn sie irgendwelche Spieler haben, wo sie sich nicht 100% überzeugt sind oder so. Aber ja, ist, glaube ich, mehr so eine Spielerei für Cap-Nerds und jetzt nichts, was wirklich passieren wird.
Ja, Klauseln könnten halt in Zukunft vielleicht nochmal in manchen Fällen ein anderes Thema werden. Also fände ich auch sehr spannend, was sich daraus im Endeffekt ergibt. Aber ich, so richtig kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass sie da wirklich die Reißleine ziehen. Ich bin da eher, also Brandon Ingram, glaube ich, wird nicht unbedingt eine Zukunft haben in New Orleans. Aber aktuell ist es einfach so, wenn ich als Sixers-Fan irgendwie mir den Spielplan anschaue und sehe, jetzt geht's gegen die Pelicans, dann denke ich mir immer, gut, dann kann ich doch mal halbwegs optimistisch sein. Und das ist auch kein so ganz gutes Zeichen. Ein Team, das dieses Jahr auch noch gegen die Pelicans spielt, habe ich gerade noch mal nachgeschaut, sind die Houston Rockets. Und wenn du jetzt keinen anderen Namen noch hast, ich glaube, größere Verletzungen, die in den letzten Tagen reinkommen sind, haben wir nicht. Dann lass uns doch mal zu dem Team kommen, über das wir heute mal ein bisschen näher sprechen wollen. Die Houston Rockets spielen einfach eine sehr, sehr starke Saison, muss man sagen. Und es wird über sie geredet, aber wir sind der Meinung, man dürfte ruhig noch ein bisschen mehr über sie reden. Und das tun wir damit. Also einfach mal ein kleiner Überblick. Aktuell 16-8 Bilanz und Platz 3 im, muss man immer wieder betonen, sehr, sehr starken Westen. Darf man nie vergessen. Vor allem natürlich sehr, sehr überzeugend in der Defense. Das ist das Prunkstück der Rockets. Zweitbestes D-Rating hinter OKC. Und zu OKC kann man nur sagen, die sind sehr gut in der Defense. Es ist wirklich überhaupt keine Schande, wenn du hinter diesem Team bist. In der Offense eher im Mittelfeld unterwegs, also O-Rating Platz 16 und aktuell 6. Net-Rating in der Liga. Wobei man da auch wieder sieht, die Top-Teams kommen schon überwiegend aus dem Westen. Also in den Top 6 des Net-Ratings sind 4 Teams aus dem Westen am Start. So, und eins davon sind eben die Rockets und ein sehr, sehr junges Team. Also das drittjüngste Team der Liga, gerade Durchschnitt von 25 Jahren. Das ist schon krass, wenn man sich so mal die Namen anschaut und guckt, wie alt diese Spieler sind, mit so ein, zwei Ausnahmen. Ja, was gefällt dir bei den Rockets gerade ganz gut? Fangen wir vielleicht mal so an und ich gehe mal stark von aus, dass sie bei dir auch relativ weit oben auf der Liste stehen.
Ja, absolut. Die Rockets sind für mich eines der Teams, die mit am meisten Spaß machen. Ich muss auch sagen, ich hatte das vor der Saison nicht so kommen sehen. Also ich dachte schon, dass die Rockets wieder um die Playoffs mitspielen können. Letztes Jahr ist man ja relativ knapp dran gescheitert mit einer 500er Bilanz, also 41 zu 41, quasi genau ein Mittelfeldteam gewesen. Und jetzt dieses Jahr, ja, gab es, glaube ich, schon ja, ein paar Leute, die gezweifelt haben, dass man so den nächsten großen Schritt gehen wird, aber auch Leute, die eben dran geglaubt haben. Ich ja, bin so ein bisschen in der Mitte gewesen. Also ich dachte schon, dass man sich so auf 45 bis 47 Siege stabilisieren kann und sich auch nochmal verbessert. Einfach ein sehr, sehr junges Team, wo sehr viele Leistungsträger einen Schritt nach vorne machen. Aber also, dass man so einen Sprung nach vorne macht zu Beginn der Saison, habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen. Gerade defensiv, finde ich, ist das Team richtig krass. Und das, obwohl es so in der Starting Five eigentlich schon Spieler drin sind, die ich jetzt nicht unbedingt defensiv so überragend finde. Also Jalen Green ist defensiv meiner Meinung nach eher fragwürdig. Alperen Şengün fand ich letztes Jahr mit ein paar guten Ansätzen, aber halt vor allem offensiv. Defensiv war ich mir jetzt nicht so sicher, ob er da nicht eher eine Schwachstelle sein wird. Und dann hat man eben noch Fred Van Vliet und Dylan Brooks, die beide zwar solide sind, aber jetzt, ja, Dylan Brooks, glaube ich, hatte auch mal ein All-NBA-Selection, aber jetzt auch nicht, keine Ahnung, kein überragender Lockdown-Defender oder so, der jetzt seit Jahren irgendwie einer der besten Verteidiger der Liga ist. Fred Van Vliet, auch eher ein solider Verteidiger, kein überragender Verteidiger, Meinung nach. Aber insgesamt funktioniert das Team einfach ziemlich, ziemlich gut zusammen. Und gerade von der Bank, muss man sagen, kommen dann eben mit Armin Thompson und Tari Eason halt noch zwei Leute, die defensiv komplette Gamechanger sind, finde ich. Also wenn die aufs Feld kommen, dann hat das Team direkt nochmal eine ganz andere Energie irgendwie. Und es funktioniert einfach ziemlich krass, muss man sagen. Also ja, defensiv sind die beiden halt überragend. Und ich finde es einfach faszinierend, denen zuzuschauen, wie krass diese Athletik sein kann und wie viel man da dem Gegner einfach wegnehmen kann mit Einsatz und Hustle irgendwie.
Ja. Also wenn man auf die beiden jetzt konkret schaut, am Thompson Schnitt mit 27 Minuten, also kommt fast immer von der Bank. Also jetzt war Fred Van Vliet mal raus, da ist er auch mal gestartet. Aber sieht eben auch sehr, sehr viele Minuten. Also es sind fast Starterminuten, die er bekommt. Und deswegen kann der Impact natürlich auch sehr groß sein. Tari Eason auch mit 23 Minuten schon ganz ordentliche Einsatzzeit. Also ich finde, Jabari Smith sieht halt auch echt gut aus, defensiv. Aber es ist, wie du sagst, also ich erinnere mich noch an die Beschreibung von Alperen Şengün, bevor er eben in die Liga kam. Ich glaube, ja auch berechtigte Zweifel, die man hatte. Also viele haben gesagt, es ist ein offensiv wirklich ein sehr interessanter Spieler, aber jemand, der defensiv einfach ein richtiges Problem werden kann. Er wird jetzt natürlich nicht irgendwie der Defensiv-Big in der Liga werden. Also ich glaube, das wird auch nie passieren, aber man sieht irgendwie gerade, es funktioniert mit ihm. Also er macht das solide und er hat natürlich eine Armee von Leuten teilweise manchmal vor sich, wenn die wirklich alle mal zusammen auf dem Court stehen. Also ich finde auch, ja, Dylan Brooks ist, mag jetzt kein Mega-Verteidiger sein, aber es ist halt einer, der sich mega reinwirft. Also jetzt gerade das letzte Spiel der Rockets mir angeschaut und hast du wieder gesehen, das sind einfach so Typen, die sich zerreißen defensiv. Und ja, dann kommen halt bestimmte Sachen dazu. Also generell lassen die Rockets die zweitwenigsten Dreier der Liga zu nach den Magic. Natürlich muss man immer sehen, also wenn wir in Richtung Quoten gehen, ist ja viel besprochenes Thema, ist natürlich ein Stück weit auch einfach Zufall, wie der Wurf von Gegnern fällt. Ne? Also der Einfluss hält sich da manchmal in Grenzen. Oder meistens, muss man eigentlich eher sagen. Aber es geht halt eher darum, wie viele Dreier lässt du zu, wie viel lässt du nicht zu. Und da machen die Rockets halt einfach schon einen guten Job. Generell ein Team, was einfach unglaublich schnell zurückrennt, um es mal so einfach zu formulieren. Also verteidigen super stark in Transition, lassen da auch nur die zweitwenigsten Punkte in der Liga zu. Und da siehst du halt so diese ganze Athletik, den Einsatz, irgendwie dieses nochmal Hustlen und irgendwie dann doch nochmal einen Schritt schneller sein. Da hast du einfach viele Leute, die es hinbekommen. Im Zweifel kommt dann halt Jabari Smith irgendwie angeflogen und macht auch noch was. Und ja, auch Fred Van Vliet, hast du angesprochen, kein überragender Verteidiger vielleicht, aber auch jemand, der einfach dann immer da ist. Und das fügt sich irgendwie alles zusammen. Und ja, ich meine, danach hast du Hast du Leute, die sehen dann nicht ganz so viele Minuten? Es wird sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern noch. Also du hast Rich Shepard, der jetzt zur Rotation gehört. Steven Adams sieht jetzt ein paar Minuten. Aaron Holiday war jetzt am Start. Jayshon Tate ist noch mal reingerutscht. Die sich alle irgendwie so ein bisschen in dieses Ganze einfügen. Ja, mal bei diesen beiden Spielern, den Terror Twins, wurden sie ja jetzt liebevoll genannt, zu bleiben. Wie problematisch siehst du diese, diesen Punkt, dass sie defensiv natürlich überragende Spieler gerade sind, aber dass sie offensiv Schwächen haben, weil nur um es mal vorab zu sagen, also Amen Thompson ist natürlich jemand, der nimmt kaum Dreier. Also beide werfen jetzt aktuell gerade eine Quote von 30%. Ich glaube, man muss da schon nochmal einen Unterschied machen. Also Tari Eason nimmt immerhin 3 Dreier. Also er nimmt sie immerhin, muss man sagen. Bei Amen Thompson hast du halt wirklich das Gefühl, der steht komplett frei offen und zögert, versucht den Ball vielleicht doch noch im letzten Moment irgendwie abzugeben. Ich habe mal geschaut, 85% seiner Dreier sind wirklich wide open. Also der hat wirklich keinen Gegenspieler nah an sich und könnte einfach abdrücken. Bei Tari Eason sieht das schon ein bisschen anders aus zumindest, auch wenn es immer noch eine klare Schwäche ist. Aber wie sehr ist das ein Problem oder könnte das noch ein Problem werden für die Lineups aus deiner Sicht?
Also prinzipiell ist es natürlich schon ein großes Fragezeichen, was die beiden haben. Und für das Long-Term-Upside von gerade Amen Thompson, der ja schon ein relativ großes Talent ist, ist es natürlich schon irgendwann die Frage, kann er einen Dreier nehmen und treffen oder wird es quasi über seine Karriere lang immer eine große Schwachstelle bleiben, die Gegner einfach ausnutzen können. Ich finde, aktuell ist es jetzt bei beiden nicht so dramatisch, dass sie die Dreier nicht besonders treffen, eben weil sie es trotzdem hinbekommen, dass sie überdurchschnittlich effizient sind. Also verglichen mit dem True-Shooting in ihrem eigenen Team, was im Schnitt bei 54,1 liegt, liegen beide drüber. Also Jayshon Tate 60,1 und Amen Thompson 60,9% True-Shooting. Und auch im Liga-Kontext, da ist der Durchschnitt 57,5, selbst da liegen beide drüber. Ist natürlich die Frage, ob sie ihr gutes Shooting, was sie aktuell dann eben abseits vom Dreier eben liefern können, ob das zu halten sein wird. Das ist, glaube ich, schon eine Frage, die man vielleicht stellen kann, gerade wenn man jetzt bei Amen Thompson zum Beispiel schaut, so zwischen 10 und 16 Fuß zum Beispiel, da schließt er mit 44,4% relativ gut ab am Ring tatsächlich auch, aber ich denke, da ist seine Athletik einfach so gut, da wird es auch weiterhin ziemlich hoch bleiben. Und ja, auch bei Jayshon Tate sieht man da, dass er da einfach extrem gute Zahlen aktuell auflegt, aber ich denke halt auch, dass die beiden, ja, also gerade nicht Jayshon Tate, Quatsch, Tari Eason meine ich natürlich, dass die beiden da relativ ausgewählt, sage ich mal, vorgehen. Also gerade Amen Thompson, finde ich, hat da eine sehr, sehr gute Shot Selection, die er da weiter vorlegt. Tari Eason, ja, nimmt halt, wie du gesagt hast, mehr Dreier, trifft die halt auch nicht besonders gut, aber ich denke, da wird man dann im weiteren Verlauf der Saison eben sehen, ob das zu halten sein wird. Ich denke, bei Amen Thompson, da bleibt das Ganze interessant, aber ja, so ganz generell glaube ich jetzt nicht, dass es so ein großes Problem ist. Einfach, ja, wie gesagt, die beiden sind leicht überdurchschnittlich, deshalb glaube ich jetzt nicht, dass der Dreier da ein Problem ist. Zumindest, wenn wir jetzt bei der Regular Season bleiben, für die Playoffs glaube ich schon, dass es eine große Schwachstelle ist, die Teams ausnutzen können. Aber ich denke, für ein Playoff-Ceiling, da müssen wir uns jetzt noch nicht so große Gedanken machen bei den Rockets, ehrlich gesagt.
Nee, auch gerade, weil sich mit Sicherheit bei den Rockets noch einiges verändern wird. Können wir am Ende noch mal drüber sprechen, wie das in diesem Team weitergeht und welche Spieler den Weg dann am Ende mitgehen können. Also geht natürlich immer darum, welche Lineups bildest du da. Und es ist sicherlich auch nicht schlecht, wenn du von der Bank, wie das gerade größtenteils ja auch passiert, noch mal richtig gute Verteidiger bringen kannst. Also unterm Strich ist es ja auch so, wenn wir auf die Offense schauen, also die ist mittelmäßig, aber es funktioniert irgendwie noch, kann man sagen. Es ist ja, ich finde immer so ein bisschen unberechenbar. Ne? Also es verteilt sich auf viele Schultern. Also du hast jetzt nach 23 Spielen insgesamt 7 Spieler mit einem zweistelligen Punkteschnitt. Gibt keinen in der Mannschaft, der mehr als 19 Punkte auflegt. Das ist Jane Green, über den wir gleich noch mal ein bisschen näher sprechen können. Aber es verteilt sich eben einfach sehr. Ich will vielleicht gerade noch mal offensiv, bevor wir zu Jane Green kommen, einen Namen einwerfen, bei dem du, finde ich, auch ein bisschen siehst, wie sehr es darauf ankommt, dass der eine oder andere dann doch ein bisschen besser performt, als er sonst tut, nämlich Jabari Smith. Ich habe eben schon erwähnt, der mir defensiv echt gut gefällt. Er ist halt offensiv noch sehr schwankend unterwegs. Also wirklich stark schwankend. Also gab dann teilweise auch nach den ersten Spielen schon Rufe, ihn da irgendwie rauszunehmen und sonst was und andere Spieler starten zu lassen. Also war vor 2 Jahren ja Nummer 3-Pick. Ich finde, da muss man immer wieder betonen, er kann halt auch nichts dafür, dass er Nummer 3-Pick ist. Ne? Also vielleicht sollte man die Erwartungen da nicht zu hoch schrauben. Ist jemand, der, glaube ich, einfach ein sehr guter Rollenspieler sein kann. Aber ich sehe in ihm jetzt einfach nicht, dass dieses Ding, dass es sehr viel weiter darüber hinaus gehen kann. Aber bei ihm merkst du halt diese Schwankungen besonders stark, wenn man mal schaut, wie lief es für die Rockets, wenn er einstellig oder zweistellig gescored hat. Ich habe mal nachgeschaut. Also er kommt in ein bisschen weniger als der Hälfte seiner Spieler auf einstellige Punktewerte. Und das ist für einen Starter, von dem man einiges verlangt, jetzt, naja, also einfach noch nicht so zuverlässig. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Und in diesen Spielen, in denen er einstellig scored, liegen die Rockets bei 5-6, also bei einer 5-6 Bilanz. Und wenn er es schafft, zweistellig zu scoren, stehen die Rockets bei 11-2. So. Also es kommt eben schon in so einem Team, das offensiv mittelmäßig ist, darauf an, dass nochmal irgendjemand anderes gute Scoring-Werte mitbringt. Und ja, da ist eben Jabari Smith so einer, der da so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein kann und das eben oft einfach nur nicht ist. Also ich habe auch richtig gute Spiele von ihm gesehen, in denen er offensiv irgendwie abliefern konnte, aber ist einfach schwierig. Wie siehst du ihn so?
Ja, ich bin bei Jabari Smith ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits den Spielertyp, der er teilweise sein kann, wenn sein Dreier fällt und er defensiv eben so ein bisschen Secondary Rim Protection und ja, vielleicht so minimales Switching liefern kann, dass es dann schon ganz nice aussieht. Aber in den Spielen, wo es bei ihm halt nicht wirklich läuft, wo er dann teilweise auch nur irgendwie 4 Wurfversuche nimmt oder so und nicht wirklich was trifft. Und selbst wenn er dann mal, keine Ahnung, 3 von 4 trifft, dann juckt es ja auch niemanden. Also 3 aus 4 insgesamt der Field Goals ist halt dann schon, finde ich, teilweise ein bisschen problematisch. Also ich muss sagen, ich mag seinen Spielertyp an sich schon, aber ich finde, diese Saison ist eher so ein bisschen ja, stagnierende beziehungsweise eher abnehmende Stakes, finde ich, bei ihm. Also man bekommt es jetzt hin mit ihm, dass man endlich mal ein Team aufs Feld stellt, was eben positiv ist. Das ist das erste Mal in seiner Karriere, dass sein On-Court-Rating schon positiv ist. Das war die letzten beiden Jahre eben negativ und ja, das ist zumindest schon mal ein Fortschritt, aber ich finde trotzdem, dass man bei ihm immer noch schon ziemlich große Fragezeichen haben muss. Also ich finde, er wirkt aktuell mit seiner schon sehr geringen Usage von nicht mal 15% schon eher wie so ein ja, 4., 5. Starter eben und dafür finde ich, ist er teilweise eben zu schwankend. Also da hätte ich schon gerne, dass er ein bisschen konstanter abliefern kann. Das hast du ja auch schon angesprochen. Und wenn er halt ein bisschen mehr sein soll, dann finde ich, dann muss da eben ein bisschen mehr von ihm kommen, was so Creation vielleicht angeht. Da bin ich mir unsicher, wie viel da überhaupt möglich ist von seiner Seite aus. Weil von seinen 3-Punkte-Würfen ist quasi ja jeder im Endeffekt assistiert und auch von seinen 2-Punkte-Würfen kreiert er nicht mal 40% selber. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, er wird irgendwie mal jemand sein, der sich besonders viele Würfe selbst kreieren muss oder kann. Und dafür ist er zwar, was so Offensiv-Rating, also sein reiner Output sieht da ganz gut aus mit 122, aber es liegt halt auch daran, dass er wirklich kaum Turnover kreiert, weil er eben kaum den Ball in der Hand hält. Und ja, das machen dann eben andere in der Offensive und sein reines True-Shooting ist halt nur so leicht unterdurchschnittlich für die Liga. Und das ist halt schon ein bisschen schade, wenn man sich eigentlich so gerade auch die Meriten anschaut, die er da am College hatte. Da ist man, sind viele Leute zumindest davon ausgegangen, dass er ein sehr effizienter Shooter werden kann. Davon ist er aktuell noch relativ weit weg, sagen wir mal. Dass er sich vielleicht auch mal irgendwie selber mehr Würfe kreieren kann, auch im Zwei-Punkte-Bereich da irgendwie mit seiner Länge ein bisschen was reißen kann. Und aktuell, ja, ist da sein Handle einfach nicht funktional genug. Das war auch was, was Dennis schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren gesagt hat, als er gedraftet wurde, dass das was ist, wo er große Fragezeichen hat. Und ich finde, bisher sieht man eben genau, woher das kam und auch, warum das bisher nicht besser wird, weil ich glaube, dass er da eben noch sich nicht wirklich weiterentwickelt hat, wenn wir ehrlich sind. Und auch was so Passing und so weiter angeht, da hat er auch nachgelassen. Ich glaube, da sehen wir eben eher, dass er so am unteren Ende seiner Pre-Draft-Evaluation liegt aktuell.
Ja, du brauchst ihn halt eigentlich beim Thema Shooting. Also es ist ja etwas, was den Rockets einfach abgeht. Also wir haben über die Terror Twins gesprochen. Wenn es Lineups mit denen geben soll, brauchst du halt gleichzeitig Leute, die die Würfe irgendwie reinmachen drumherum und das vor allem auch in einem gewissen Volumen tun. Und da ist er eigentlich prädestiniert dafür. Also die Hälfte seiner Abschlüsse sind ja Dreier und das muss einfach insgesamt noch mehr werden und beim Thema Scoring brauchst du ihn im Endeffekt, weil wenn du schaust, also die Dreierrate sind die Rockets auf Platz 26. Also siehst du einfach, dass der Anteil der Dreier relativ bescheiden ist. Quote auch bei Platz 26, die eigene. Also natürlich kann es auch noch nach oben gehen, wenn also gerade jemand wie Fred VanVleet dann auch noch mal ein bisschen besser trifft und andere auch. Aber Jabari Smith ist einfach perspektivisch sehr, sehr wichtig für dieses Team. Deswegen, also bei ihm bin ich mir auch relativ sicher, dass wir in Zukunft davon ausgehen können, dass er weiterhin am Start ist, weil er eben diese defensive Identität mitträgt und einen ganz, ganz wichtigen Skill hat, eigentlich zumindest, der für Houston eben ja nicht wie Sand am Meer vorhanden ist. Also ich glaube, wenn wir in Zukunft davon sprechen, dass irgendwelche Trades oder sonst was stattfinden, also für mich zumindest eher nicht ein Name, den man da irgendwie großartig reinwerfen muss. Genau, ein anderer Name, über den teilweise ein bisschen diskutiert wird und über den wir, glaube ich, auch ein bisschen diskutieren können, ist der beste Scorer der Houston Rockets, nämlich Jalen Green. Der, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber du hast halt Spiele von ihm, da denkst du, das ist irgendwie, das ist der beste Typ auf Erden, gefühlt, ist komplett am Explodieren und dann hast du wieder Spiele, in denen geht einfach überhaupt nichts. Und dann hast du wieder Spiele, in denen er einfach wieder schwierigste Chucker überhaupt in der Liga aussieht. Also ich habe jetzt von den letzten Spielen mir ein paar angeschaut und hast ganz häufig die Situation, in denen Jalen Green einfach sich einen Block stellen lässt und dann drückt er ab. Dann holen die Rockets einen Offensiv-Rebound, so, was sie auch ziemlich gut machen. Dann geht der Ball wieder zu Jalen Green und dann drückt er halt nochmal ab. Es ist schon manchmal echt schwierig, also diese Inkonstanz, die er einfach zeigt. Wie hast du ihn bisher erlebt? Weil, also wie gesagt, man muss ja auch betonen, es gab wirklich auch sehr, sehr gute Momente von ihm, aber dann halt eben auch diese Downs.
Ich bin bei Jalen Green ziemlich negativ eingestellt, glaube ich, mittlerweile. Also ich finde es einfach, sein ganzes Spiel irgendwie offensiv fragwürdig, muss ich sagen. Also seine Effizienz ist nicht besonders gut, ist unterdurchschnittlich sogar im Liga-Kontext. Sein ganzes Scoring sieht irgendwie nicht besonders effizient aus. Also den Dreier trifft er mit nicht mal 33%. Seine 2-Punkte-Würfe sind auch nicht sonderlich effizient. Für jemanden, der eigentlich diese Athletik hat, würde man auch meinen, dass er öfter am Ring abschließen kann, aber da kommen gerade mal 21% seine Würfe her. Und selbst wenn er am Ring abschließen kann, dann schließt er mit 69,5%, glaube ich, nur so durchschnittlich ab im Liga-Kontext. Jetzt nicht mal besonders überdurchschnittlich oder so. Und gerade halt diese nur 21%, die er da hinkommt, die sind halt ziemlich, ziemlich schwach, finde ich, für den Spielertyp, muss man sagen. Auch ansonsten ja, fehlt mir bei ihm immer irgendwie was. Also sei es mal Assist, also Playmaking, also seine Season Highs, was Assist angeht, sind irgendwie 5 Assists oder so. Selbst in Spielen, in denen Fred VanVleet und so nicht dabei sind, sieht es dann auch nicht besser aus. Ich glaube, gestern gegen die Clippers ein Assist. Also klar, wenn er
Da war
31
VanVleet
Punkte
nicht dabei.
macht, genau, da würde man ja dann meinen, dass dann ein bisschen mehr Playmaking auch da ist für ihn. Und klar, man hat Şengün im Team, der ja auch eine gewisse Playmaking-Last übernimmt und auch der die zweitmeisten Assists im Team spielt hinter Fred VanVleet. Aber trotzdem finde ich, muss da, wenn VanVleet nicht da ist, dann muss da mehr von dir kommen. Selbst wenn du 31 Punkte machst, aber 9 aus 20 ist jetzt auch keine überragende Effizienz. Klar, viele Dreier genommen und die auch mit 38% ordentlich getroffen. Oft an die Linie gekommen, aber ich finde, bei ihm ist es immer irgendwie so, ja, er wirkt für mich wie so ein Chucker und wenn dann die Würfe reinfallen, dann sieht es ganz okay aus, aber das wird nie überragend aussehen, irgendwie. Und wenn die Würfe nicht fallen, dann finde ich, ist es bei ihm halt wirklich katastrophal. Also, ich habe noch dieses eine Spiel gegen die Warriors im Kopf. Mag jetzt vielleicht auch daran liegen, dass es sein geringster Scoring-Output war. Nur 7 Punkte, 2 aus 13, 1 aus 5 Dreier getroffen. Ja, 3 Assists, 4 Turnover, nee, 4 Fouls, 1 Turnover, aber insgesamt einfach irgendwie so ineffizient, so, ja, so fragwürdig. Und wenn halt dann, wenn er auf ein Team trifft, was irgendwie einen guten Defender auf ihn stellen kann und ein Scheme hat, was ihn nicht zu offenen Dreiern einlädt, dann ist es halt wirklich gleich komplett. Also dann ist er raus aus dem Spiel. Dann kann er auch, dann findet er auch keine Möglichkeit, irgendwie nochmal irgendwie einen besonders positiven Wert zu generieren für das Team. Und ich finde schon fragwürdig, dass die Rockets, dass quasi er derjenige ist, der irgendwie die meisten Würfe nehmen darf, der am besten punkten kann. Okay, mag sein, dass es irgendwie sein muss. Ich meine, bei den Clippers haben wir auch Norman Powell, der auf einmal irgendwie derjenige ist, der die meisten Punkte erzielt oder so. Aber ich finde halt, Norman Powell sieht halt neben Jalen Green halt aus wie ein richtig krasser NBA-Spieler und Jalen Green wirkt halt so wie jemand, der gerne Norman Powell wäre. Und das finde ich ist ziemlich krass, wenn wir bedenken, dass Jalen Green an 2 gedraftet wurde, noch vor jemandem wie Evan Mobley zum Beispiel. Also das ist schon ziemlich schade, finde ich.
Schöner Vergleich. Ja, 2 Punkte. Also erstmal ganz, ganz wichtig, was du sagst, dieser Zug zum Korb oder alles, was im Korbnähe passiert. Ich finde es, also so eine Art von Spieler sollte meiner Meinung nach nicht irgendwie nur ein bisschen mehr als 4 Mal an die Linie gehen im Spiel. Also das schon mal ganz, ganz grundsätzlich. Weil er ist ja auch ein super Freiwerfer, ne? Also wenn er an die Freiwurflinie geht, dann ist der Ball ja eigentlich drin. Also das sollte häufiger passieren. Und grundsätzlich, du hast immer so, es gibt diese Momente, die wir auch sehr häufig sehen, in denen er einfach am Verteidiger vorbeizieht, weil er halt einen schnellen ersten Schritt dann hat und dann kommt er irgendwie alleine zum Korb, dankt sonst was und so. Und das sieht total easy aus dann in dem Moment. Aber wenn er das eben nicht macht, wenn er nicht am Verteidiger vorbeizieht, und irgendwie in Konfrontation mit den Defendern kommt, da kann es manchmal schwierig werden. Und das verstehe ich bei ihm eigentlich nicht so richtig. Also weil er eigentlich mit seiner ganzen Athletik und so das Talent hat, dass das anders aussieht. Aber da fehlen einfach manche Sachen. Also ich weiß nicht, manchmal ist die Balance oder irgendwie nicht so gut. Vielleicht bin ich auch von Tyrese Maxey verwöhnt, wenn der zum Korb zieht und der Ball irgendwie immer reingeht, weil er akrobatische Sachen macht. Aber das ist schade, weil das halt in seinem Spiel echt nicht gut tut. Dass er dann doch lieber irgendwie die Würfe sucht oder irgendwie doch merkwürdige Abschlüsse macht. Also es gibt ganz komische Dinge, wenn man sich so ein bisschen seine Splits da anschaut. Also aus der Midrange 23,5%. Das darf einfach nicht sein. Also diese Würfe sollte er einfach überhaupt nicht nehmen anscheinend. Das sind 2 pro Spiel immerhin. Und generell in der Zone auch furchtbar ineffizient unterwegs. Und ja, ich weiß nicht, also seine Catch-and-Shoot-Würfe, die trifft er sogar okay. Also die Dreier, das ist mit 37%, das passt schon. Aber er nimmt halt mehr Pull-ups als Catch-and-Shoot-Würfe im Endeffekt. Und die trifft er halt mit 29%. Und daher kommt halt so seine ganze Effizienz von draußen zustande. Und ich weiß nicht, diese Konstellation ist es für mich einfach, dass er einmal ein Chucker von draußen ist, der halt an einem Abend irgendwie, keine Ahnung, 6 Dreier oder sowas reinmacht und am anderen Abend trifft er einfach überhaupt nichts oder macht irgendwie 1 von 10 oder sowas. Und es scheint mir super drauf angewiesen zu sein, ob diese Würfe fallen oder nicht. Und nicht so richtig viele andere Lösungen zu haben, obwohl er eigentlich absolut die Grundlagen dafür hat, mit seinem, ja, mit seinem ganzen Körper und allem und den Fähigkeiten eben an Leuten einfach vorbeizuziehen. Also, ich finde es komisch, aber ja, er ist jetzt, also ich glaube, er wird 23, meine ich jetzt, ne?
Ja.
Also, ist natürlich auch noch super jung, aber man sieht die Schwächen in seinem Spiel und das finde ich schon ein Alarmsignal. Also, die Frage ist halt, vielleicht in deine Richtung jetzt auch gerade, wie geht's mit ihm weiter? Oder also glaubst du, dass er Teil der Rockets Zukunft ist? Oder ist es eigentlich naheliegend, dass man über ihn irgendwie nachdenkt?
Also meiner Meinung nach ist er so der erste Kandidat, den ich anstelle der Rockets irgendwie versuchen würde wegzutraden, wenn ich dafür noch irgendwie halbwegs soliden Gegenwert bekommen kann, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen zu down bin bei ihm, ehrlich gesagt. Aber gerade jetzt nächstes Jahr wird dann seine Contract Extension reinkicken. Und die ist jetzt nicht, also er wird jetzt nicht irgendwie 40 Millionen oder so verdienen, aber halt trotzdem 33, 36 und nochmal 36 Millionen als Player Option. Ist jetzt auch kein besonders teamfreundlicher Vertrag, gerade wenn die Produktion nicht nochmal nach oben geht. Also, wir haben jetzt ja auch schon gesehen in seiner zweiten Saison, da hat er 22 Punkte aufgelegt, sah im Playmaking auch ein bisschen besser aus. Und wenn er da zumindest wieder irgendwie hinkommen könnte, also vor allem halt effizienter wieder dahin kommen würde. Ich hatte ja eigentlich in seiner, ja, ich glaube in der zweiten Saison ungefähr, auch mal die Hoffnung, dass es wieder oder dass es eher in so eine durchschnittlichere Richtung gehen würde. Also wir haben ja schon öfters mal ja diesen Spielertyp gesehen und viele von denen ja funktionieren halt nicht so gut in der Liga, aber ich hatte vielleicht schon die Hoffnung, dass es in diese Zach LaVine-Richtung gehen kann, der ja in seiner Prime schon ein paar richtig gute Jahre hatte. Also da haben wir teilweise 27 Punkte, 25,5 Punkte und so gesehen und halt auch bei Offensivratings, von denen Jalen Green halt ja nur träumen kann, gerade auch im Liga-Kontext dann in einer auch nicht ganz so effizienten NBA sah das halt gut aus und ich hatte halt schon die Hoffnung, dass Jalen Green da irgendwie hinkommen kann, aber aktuell finde ich, sehen wir eher das Gegenteil. Also ich glaube, dass er ja eher ein Kandidat ist, der vielleicht geshoppt werden wird am Ende der Saison oder so. Ich glaube, jetzt aktuell ist es ziemlich unwahrscheinlich, weil er ja noch auf diesem alten Vertrag ist und quasi erst nächstes Jahr der neue Vertrag reinkicken würde. Und ich glaube, dass da dann Trades nicht ganz so einfach sind, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber ja, generell ist es halt schon eine Frage, ob er da ja so weitermachen kann. Ich finde es auch ziemlich interessant, irgendwie bei den Rockets generell mal zu überlegen, wer überhaupt der beste Spieler in dem Team ist. Ich glaube, wenn man da 10 verschiedene Leute fragt, kriegt man eventuell 15 verschiedene Antworten. Also es ist schon ziemlich witzig irgendwie, wie ausgeglichen dieses Team aktuell ausschaut.
Ist echt eine schwierige Frage. Also, ich glaube, du hast halt Stars in ihrer Rolle, so blöd das immer klingt, aber ich glaube, genau das ist es halt in diesem Team. Und es fehlt für mich auch einfach noch also diese klare Nummer eins. Also dieser Typ, bei dem du einfach sagst, okay, das ist jetzt der Go-To-Guy. Deswegen hat ja auch niemand mehr als 19 Punkte zum Beispiel im Schnitt. Und wenn Jalen Green jetzt seine Chance ergreifen würde, wird er, glaube ich, auch ein bisschen anders dastehen. Also jetzt ist eigentlich die Gelegenheit, weil jetzt hast du ein Team, das defensiv elitär ist, das aber offensiv einfach unbedingt was braucht. Ich finde, also du merkst in diesem Team einfach gerade sehr, sehr stark, sind extrem angewiesen auf Fred Van Vliet, habe ich das Gefühl. Also du merkst es, das letzte Spiel, in dem er jetzt ausgefallen ist, hat einfach, auch wenn sie es im Endeffekt gewonnen haben, da hast du schon teilweise gesehen, dass die Struktur brutal fehlt in diesem Team. Ist generell ja etwas, also natürlich klar, sie kommen immer über die Defense. Aber er ist jemand, der nochmal dem Team einen ganz anderen Look gibt. Also eine Frage mal deine Richtung. Ich glaube, eine Pottfolge ohne Quiz geht nicht. Deswegen, das haben wir natürlich auch wieder. Fred Van Vliet hat, ich glaube, das kann man sagen, eine sehr gute Assist-to-Turnover-Ratio. Also hat ein sehr gutes Verhältnis von Assists zu Turnovern. Also 1,2 Turnover pro Spiel bei 6 Assists. Das ist schon ziemlich gut. Das im Ergebnis heißt, das Assist-to-Turnover-Ratio von 4,8. Also 4,8 mal so viele. Meine Frage, wer in der Liga hat eine noch bessere Assist-to-Turnover-Ratio? Es zählen als kleine Einschränkung nur Starter. Und solche Spieler, sag ich mal, die eine zweistellige Zahl an Spielen absolviert haben und überhaupt eine relevante Zahl an Assists auflegen. Also es ist jetzt kein Spieler available für diese Liste, der 1,2 Assists auflegt und 0,1 Turnover hat. Und damit ein ganz tolles Verhältnis.
Also willst du eine Zahl von mir oder willst du einen Namen von mir?
Nee, wer liegt noch besser als Fred VanVleet? Fred VanVleet ist die Nummer 2 auf dieser Liste.
Ah, okay. Ich hätte jetzt per se mal Tyus Jones in den Raum geworfen, aber ich weiß nicht, ob der die Kriterien erfüllt tatsächlich.
So schnell kann man es beenden. Ja, 100%. Das ist Tyus Jones. Also mit einem der Jones-Brüder fährt man eigentlich immer ganz gut, habe ich gehört. Ja. Dre Jones jetzt natürlich kein Starter, aber ist da auch ganz gut dabei. Tyus Jones ist halt richtig krass. Also der hat eine Assist-to-Turnover-Ratio von 6,5, also im Vergleich zu Fred VanVleet, der 4,8 hat. 6,5 so viele Assists wie Turnover. Also 6,8 Assists pro Spiel und ein Turnover nur. 1,0. Das ist schon richtig heftig.
Das ist krass, ja.
Also ziemlich gleich auf und nur ganz, ganz knapp dahinter. Auf Platz 3 ist Chris Paul noch. Den konnte man da auch noch erwarten. Tyrese Halliburton hat nicht so einen ganz guten Saisonstart gehabt. Der kommt dann danach noch und dann ist ganz lange erstmal nichts. Also sind natürlich die letzten beiden Spieler, die insgesamt auch mehr Assists auflegen, muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen höher bewerten. Aber ganz viele Spieler haben einfach ein Verhältnis eher so mit einer 2 oder 3 vom Komma. Also, ich sag mal, 5 Assists und 2,5 Turnover oder so eine Geschichte. Da ragt Fred VanVleet schon ziemlich raus. Und ich finde, das merkst du auch. Der hat den Ball unter Kontrolle. Der verändert das Spiel für dieses Team. Er trifft seinen Wurf jetzt aktuell gerade noch nicht so richtig. Das muss eigentlich auch noch besser laufen. Aber ich weiß, also es ist gut natürlich, dass er dabei ist. Aber für die Offense jetzt vielleicht auch nicht das allerbeste Zeichen, dass du so auf ihn angewiesen bist.
Ja, ich finde es ziemlich faszinierend tatsächlich, weil Fred VanVleet ja auch immer so ein Spieler ist, der irgendwie underrated wird, habe ich das Gefühl. Oder wo Leute den Impact irgendwie übersehen so ein bisschen, weil der halt sich irgendwie nicht so krass in den Zahlen niederschlägt. Also ich meine, 18,5 Punkte sind gut, aber sind jetzt auch nicht irgendwie besonders herausstechend. Beziehungsweise 16 Punkte, Entschuldigung, selbst die 6 Assists, die sind ja jetzt auch nichts mehr, was irgendwie besonders auffällt in der Liga aktuell. Aber es ist halt einfach ein Spieler, der irgendwie eine gewisse Winning-Culture etablieren kann, so bescheuertes Wort vielleicht klingen mag, der sich irgendwie konstant reinhängt, der gute Entscheidungen trifft, auch wenn jetzt seine Quoten zum Beispiel nicht besonders gut ausschauen, finde ich, merkt man einfach, dass das Team mit ihm auf dem Feld einfach richtig gut funktioniert. Und es liegt halt auch zu großen Teilen, finde ich, an Fred VanVleet, auch wenn er persönlich dann jetzt nicht irgendwie wie ein Top-20-Spieler am Ende ausschaut oder so, aber sein Impact ist halt schon da auf jeden Fall. Und ja, man sieht einfach, dass das Team so ein Anführer, so ein Leader auch irgendwie brauchen kann. Auch wenn ich mir tatsächlich nicht sicher wäre, ob ich ihn am Ende als besten Spieler in dem Team sehen würde. Ich hätte vermutlich aktuell tatsächlich Alperen Şengün da vermutlich vorne. Einfach weil ich finde, dass er, ja, ich finde ihn dieses Jahr offensiv halt, ja, wie immer, eigentlich ziemlich überzeugend und halt defensiv auch irgendwie gut genug. Also ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass man mit ihm als defensiven Anker irgendwie eine Top 2 Defense stellen kann, vor allem mit so weitem Vorsprung vor einigen anderen Kandidaten in der Liga. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Also hätte man mir das vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, ja klar, also Alperen Şengün wird auf einmal ein guter Rim Protector oder was, das glaubst du ja wohl selber nicht. So träge, wie er aber dann einfach wirkt. Also ich finde, wenn man ihn beim Spielen zusieht, ist schon mal, ja, ich finde, das sieht so ein gewissen Teilen einfach so schwerfällig aus irgendwie, aber anscheinend funktioniert das Ganze doch besser, als es irgendwie optisch den Eindruck macht und darum geht es am Ende. Also es gewinnt ja niemand irgendwie die Liga, weil er besonders flashy spielt, sondern weil er halt überzeugend spielt und am Ende die Spiele mit einem höheren Point Differential gewinnen kann als andere Teams und aktuell sind die Houston Rockets da auf jeden Fall eines der Überraschungsteams vielleicht der Liga und auch eines der Teams, die ich irgendwie am faszinierendsten finde. Also wir haben jetzt auch noch gar nicht über das Offensiv-Rebounding geredet. Da ist man zum Beispiel das beste Offensiv-Rebounding-Team der Liga. Ist auch so ein Faktor, der letztes Jahr ja auch schon bei den Knicks oder so zum Beispiel auffällig war. Jetzt sind es eben die Rockets, die da dominieren können, obwohl sie jetzt ja irgendwie nicht besonders riesig spielen würden. Also klar, man hat dann noch von der Bank Stephen Adams oder so, aber ja, man spielt jetzt nicht irgendwie irgendwelche riesigen Guards, die irgendwie noch zum Offensiv-Rebounding gehen und so weiter. Also da ist dann auch eher eine Scheme-Sache, die Ime Udoka da etablieren konnte. Und was du angesprochen hast, noch zu den Turnovers, da ist natürlich auch auffällig, also wenn man kaum Turnover begeht, ist natürlich schon so eine Winning-Recipe. Und da scheint es ganz gut zu funktionieren bei den Rockets, eben angeführt von, wie gesagt, Fred VanVleet. Ist schon so ein Team, finde ich, ja, was irgendwie auffällig ist. Also ich glaube auch, dass da das Coaching von Ime Udoka ein krasser Faktor ist. Der ist halt einfach so ein No-Nonsense-Coach. Ich glaube, wenn irgendwie ein Spieler da Scheiße macht, ein, zwei Angriffe in Folge oder ein, zwei Possessions in Folge, dann ist er halt auch ganz schnell auf der Bank und kommt dann eben erst wieder später rein. Ich finde es auch auffällig, dass man sehr viele junge Spieler hat, die trotzdem irgendwie in Check gehalten werden. Also wir haben jetzt über Jalen Green geredet, über Alperen Şengün, die sind beide erst 22, Amen Thompson auch erst 22. Man hat noch einen Rookie relativ hoch gedraftet mit Reed Shepard an der 3, der jetzt bisher noch nicht so überragend aussieht, aber ich finde es auf der einen Seite ziemlich schade für ihn, dass er nicht noch mehr Spielzeit sieht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für das Team sehr, sehr gut, dass man nicht so abhängig ist von einem Rookie und dass man es sich leisten kann, dass er sich eben jetzt erst langsamer entwickeln kann. Ich denke, über die Saison werden wir da auch noch eine gewisse Steigerung sehen können und dann, ja, es ist auch kein Problem, wenn er halt erst nächstes Jahr oder im übernächsten Jahr kommen kann. Von dem her finde ich, ist das Team einfach ziemlich, ziemlich rund und ziemlich gut aufgestellt. Jetzt mal abgesehen davon, dass Jalen Green seine Effizienz nicht besonders ist, aber ich glaube, da haben wir jetzt genug drauf rumgeritten.
Es gibt ja auch ein paar positive Dinge bei diesem Team und ich hoffe, es kommt auch genug Positives raus. Ja, also man kann es natürlich positiv und negativ sehen, diese Breite im Team. Also wer negativ sprechen will, kann sagen, es fehlt so ein bisschen jemand, der mal vorangehen kann. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es kann ständig jemand anderes vorangehen und sind nicht wirklich berechenbar. Also wenn du Alperen Şengün rausnimmst, dann macht halt Fred VanVleet was oder Jane Green oder Dylan Brooks oder wer auch immer, Jabari Smith. Also es gibt einfach eine Menge Optionen, die sie haben. Und ja, also dieses Offensiv-Rebounding und dieser Punkt, dass die Rockets sich ständig zweite Chancen erarbeiten, das ist also definitiv real. Also man könnte natürlich auch auf der anderen Seite sagen, naja, wenn du ständig Fehlwürfe hast, hast du auch sehr viel zum Einsammeln, aber auch die Offensive Rebound Percentage sieht super aus, also sind sie ebenfalls auf Platz 1, bei den Second Chance Points auf Platz 2 in der Liga und sie ziehen eine Menge Freiwürfe. Das ist was glaube ich sogar noch mehr forciert werden kann. Ich habe es bei Jalen Green schon angesprochen. Die müssen sie vielleicht ein bisschen besser treffen. Das ist noch nicht so optimal. Aber ja, muss man einfach schauen. Es ist dieser Hustle auf jeden Fall offensiv da. Ich wünsche mir manchmal noch ein bisschen, bisschen cleverere Aktionen. Also da passiert noch zu viel ab und zu aus der Midrange. Das ist so ein Ding, ich habe bei Jane Green schon mal drüber gesprochen, aber generell eine Sache, die die Rockets doch immer schon mal ganz gerne machen. So und also wenn sie ihre Stärken dann ausspielen, ist was anderes. Reed Shepard ist so ein Thema, er sieht halt einfach noch nicht viele Minuten. Ne? Also ich tue mich unglaublich schwer, den Typ jetzt zu bewerten. Also klar, sah jetzt vielleicht nicht optimal aus in den Situationen, aber es sind halt einfach nur 12 Minuten jetzt im Schnitt. So 4 Abschlüsse aus dem Feld. Also der Junge macht einfach noch nicht sehr viel. Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwelche Trades einfädelst, wann auch immer das ist, zum Beispiel im nächsten Sommer, und du holst dir vielleicht einen Star ran, gibst ein paar mehr Spieler ab und die Spieler, die du dann vielleicht zurückbekommst, bleiben auch nicht unbedingt bei den Rockets, dann werden wieder Minuten frei und da wäre Reed Shepard so ein logischer Kandidat, der einfach zukünftig mehr Minuten sehen wird, der eine andere Rolle nochmal bekommen wird und also würde ich jetzt überhaupt nicht viel drauf geben und nächstes Jahr schauen, wie sich das bei ihm tatsächlich entwickelt hat. Wir haben bei Fred VanVleet gerade schon mal gesprochen darüber, ob wir ihn uns in Zukunft vielleicht vorstellen können bei den Rockets. Vielleicht das mal als Überleitung, wie kann es jetzt weitergehen mit diesem Team? Es gibt auch ein paar ganz interessante Personalien. Also Brad Van Fleet ist eben so eine. Der Vertrag läuft jetzt erstmal nur noch bis zum Ende der Saison und dann haben die Rockets eben eine Teamoption. Das ist ganz spannend. Also er ist mit 31 ja immer noch in einem okayen Alter. Auch wenn er damit ja, so fast ein Jahrzehnt älter ist als sehr viele Spieler in diesem Team. Ja, die Frage ist halt, willst du ihm wirklich dieses Geld geben? Das wären 45 Millionen nach dem nächsten Sommer. Da bin ich mir nicht sicher, auch wenn wir sehr positiv über ihn gesprochen haben. Aber die Frage ist halt, was kannst du sonst machen? Du hast, wenn man ein bisschen auf die anderen Verträge schaut, Typen noch dabei wie Steven Adams, Jeff Green, Jason Tate, die alle jetzt nicht so super wichtig sind, um es mal so zu formulieren. Die allein, diese drei Spieler, kommen zusammen auf 28 Millionen. So, ja. Hast eigentlich eine insgesamt ganz gute Grundlage für Trades, glaube ich. Also du hast Draftpicks irgendwie, du hast diese auslaufenden Verträge, die natürlich für Teams interessant sein könnten. Interessante junge Spieler, also gibt ja hier ein paar Namen, Cam Withmore und wie sie alle heißen, über die wir noch gar nicht viel gesprochen haben, die man in solche Pakete auch irgendwie mit reintun könnte. Wann passiert da was?
Ja, ist, glaube ich, eine gute Frage. Ich vermute, dass die Rockets jetzt erstmal die Saison ja weiter zocken werden wie gehabt und dass sich dann eben erst im Sommer irgendwie das eine oder andere ergeben wird. Ich vermute, dass man mit Fred Van Vliet nochmal verlängern will. Vielleicht sieht man auch diese Team-Option. Ich vermute aber eher, dass man vielleicht anstrebt, da eine kleine Verlängerung rauszuholen, irgendwie nochmal 3 Jahre oder so vielleicht auch 4 Jahre oder so und eben einen vielleicht geringeren Annual Value dann eben geht, weil 45 Millionen ist schon eine ordentliche Stange Geld. Aber ja, ist aktuell, muss man sagen, ist er das ja vielleicht gerade so wert. Und ansonsten, ja, hat man jetzt ja gerade auch seine Jungstars verlängert, also Alperen Şengün, Jalen Green, die sind jetzt alle noch mindestens 2 Jahre unter Vertrag nach der Saison. Und die ganzen anderen jungen Spieler wie Armin Thompson, Reed Shepard, die sind ja gerade noch mitten in ihren Rookie-Deals drinnen. Da dauert es noch ein bisschen, bis man da eine Entscheidung treffen muss. Von dem her, ich könnte mir vorstellen, dass man, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht bei Jalen Green nochmal überlegt, ob das wirklich so eines der Centerpieces sein wird oder sein muss oder ob man da vielleicht nochmal einen Trade irgendwie einstehlen könnte, aber ja, diese Saison halte ich das eher für unwahrscheinlich. Ich glaube, er ist auch erst im Januar Trade Available, also das, ja, glaube ich, können wir uns erstmal abschminken, aber dann eben nach der Saison vielleicht ganz interessant und ja, davor jetzt ist halt so die Frage, ob man noch irgendwelche Verstärkungen finden kann, aber ich glaube, ist jetzt aktuell auch nichts, ja, was man unbedingt auf jeden Fall machen wird. Man ist ja beim Cap ist man jetzt schon so weit drin, dass man da jetzt auch nicht besonders krasse Möglichkeiten hat, dann noch irgendwie großartig zu agieren. Ich sehe jetzt auch nicht so diese klaren Trade-Kandidaten, die man hat, da man so ein junges Team ist. Ja, sind da die Rollen ja schon ein bisschen festgelegt, beziehungsweise ja, man hat ein paar intrinsische Verbesserungen, die möglich sind, aber es sind nicht so diese klaren Kandidaten, die man irgendwie loswerden will oder große Verträge, die man da unbedingt weggeben will. Also Fred Van Vliet und Dylan Brooks sind so die Veterans im Team. Die haben längerfristig noch irgendwie teilweise Verträge oder größere Gehälter, aber es sind ja jetzt auch nicht so Spieler, wo man ja als abgebendes Team unbedingt besonderen Wert hat. Also keine Ahnung, Dylan Brooks ist sein Vertrag, finde ich, wert, aber ich wüsste jetzt nicht, ob sich ein anderes Team Dylan Brooks für 22 Millionen unbedingt reinholen will. Vor allem ist sein Vertrag auch rückläufig, also der bekommt die nächsten Jahre ein bisschen weniger, ist ja eigentlich auch eher was Positives für die Rockets, dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass wir da dieses Jahr noch besonders viel Bewegung sehen werden, ehrlich gesagt, aber bin tatsächlich auch eher gespannt, wie es dieses Jahr für die Rockets noch weitergeht, wenn man auf die Standings schaut, aktuell ist man Dritter, ich finde es eher eine spannende Frage, ob man das halten können wird oder ob du glaubst, dass man da noch mal ein bisschen federn lassen würde und dann eher, ja, vielleicht sogar ins Play-in rausrutscht.
Ich bin relativ optimistisch tatsächlich bei Houston, was die Saison angeht. Man muss natürlich sehen, also ein Punkt, der ihnen irgendwann noch mal ein bisschen wehtun könnte, ist, dass sie bisher eigentlich noch so gar nicht mit Ausfällen zu tun hatten. Also sind echt eins der Teams in der Liga, die am wenigsten Ausfälle zu beklagen hatten. Also ich kann es aus Sixers-Sicht natürlich leidvoll klagen, aber es gibt ja auch eine Menge andere Teams, bei denen einfach sehr, sehr viel passiert ist, ob das die Pelicans sind oder sonst wer. Und bei den Rockets ist einfach noch gar nicht viel passiert. Das kann sich nicht so durchziehen. Also irgendwann werden die auch noch mal Ausfälle haben. Natürlich, wenn du so breit aufgestellt bist, tut es vielleicht ein bisschen weniger weh, wenn du auch, wie wir das eben schon beschrieben haben, nicht so sehr von einzelnen Spielern abhängig bist. Also das ist natürlich ein Vorteil. So. Also sie können das viel eher kompensieren, das ist halt die Frage. Also ich glaube, es würde zum Beispiel wehtun, wenn, wenn eben jemand wie Jabari Smith raus ist, den du halt beim Thema Shooting brauchst. Wenn Fred VanVleet, haben wir eben beschrieben, wenn der raus ist. Also es kommt ein bisschen drauf an, welche Leute das dann konkret sind. Aber was mich halt optimistisch macht, diese Defense wird fast immer funktionieren, auch wenn da mal jemand nicht dabei ist. Das heißt, da wird sich, glaube ich, nicht so viel tun. Auf der anderen Seite, offensiv, also so viele Zweifel, wie wir an der Offense teilweise jetzt hatten, muss man ja auch sagen, sie sind mittelmäßig, obwohl die Shootingquoten und alles sehr, sehr schwankend sind. Wenn wir jetzt von einem Team sprechen würden, was einfach, ja, so nach Norman-Powell-Manier, den haben wir heute auch genannt, ständig alles trifft, müsste man sagen, irgendwann wird das regressieren und nicht mehr so gut aussehen. Das ist ja bei den Rockets nicht so. Es kann ja tendenziell eigentlich eher nur besser werden. So, das macht mir fast Hoffnung, dass sie sich offensiv eigentlich eher noch verbessern können, als dass es jetzt irgendwie viel schlechter wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Team abstürzt. Was vielleicht am ehesten Faktor sein könnte, wenn es ein paar Plätze runtergeht, ist die Stärke des Westens. Ganz einfach. Also der Westen ist so stark, da kannst du selbst weiterhin in guter Form sein. Aber wenn die anderen dann einfach noch mal einen Tick besser sind, dann ziehen die irgendwann an dir vorbei. Und da hast du halt Teams wie die Wolves, Nuggets, Suns und so weiter, die das tun könnten. Ja, deswegen, wir müssen natürlich eine Prognose am Ende abgeben. Ich würde tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich vor der Saison gesagt habe. Wir sagen das immer so und dann vergessen wir es eigentlich direkt. Aber ich glaube, ich hatte sie auf jeden Fall eine Ecke niedriger. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass sie im Endeffekt irgendwie auf Platz 5 oder 6 landen. Also ich sehe sie direkt in den Playoffs, Stand jetzt. Aber ich glaube, wie gesagt, andere Teams werden noch ein bisschen stärker sein. Es wird noch mal Ausfälle bei den Rockets geben. Und dann wird es nicht ganz fürs Heimrecht reichen. Aber ich sehe sie eigentlich ehrlicherweise nicht ins Play-in runterfallen.
Ja, ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch optimistischer als vor der Saison auf jeden Fall. Ich hatte sie vor der Saison, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, bei 45 Siegen. Das war zum Beispiel hinter den Kings, hinter den Pelicans. Ja, sieht jetzt aktuell eher nicht so gut aus, die beiden Takes. Aber ich muss sagen, insgesamt bin ich auch, wie gesagt, optimistisch. Ich glaube, dass man eventuell nochmal so in diese 7-8-Range reinfallen könnte. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich kann jetzt defensiv wird man vielleicht noch mal ein paar Plätze verlieren, eventuell, aber offensiv, ja, finde ich auch, dass man eher Potenzial hat, da noch mal ein paar Plätze gut zu machen. So im Schnitt denke ich schon, dass man ungefähr so, ja, zwischen Platz 8 und 5 irgendwo landen wird, vielleicht sogar Platz 4. Muss man mal schauen, wie es so beim Rest im Westen läuft. Gibt es schon ein paar Teams, die aktuell sehr, sehr gut performen, auch ein paar Teams, die schlechter performen, als wir erwartet hatten. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, sind die Rockets eins dieser Teams, die mit am meisten Spaß machen zum Anschauen, und bei denen ich auch noch so viele Fragen habe, dass ich im Endeffekt in jedem Spiel irgendwas was mitnehmen kann, was mir am Ende dann irgendwie hilft, da bei der Evaluation ein bisschen voranzukommen, finde ich.
Ja, definitiv. Also es macht einfach Bock, diesem Team zuzuschauen. Ja, also es ist einfach ekelhaft, glaube ich, gegen Houston zu spielen. Also es siehst du halt, wie gesagt, jetzt zuletzt habe ich die Clippers gesehen. Ja, ich glaube, James Harden war froh, dass er nicht dabei war, um sich diesen ganzen Mist nicht anzutun. Vorher war er gegen die Warriors, gegen die Kings. OKC war ein schönes, auf jeden Fall sehr sehenswertes Spiel. Und du siehst halt immer dieses Ding, ja, dass sie bissig sind, dass sie nicht aufhören, dass sie immer weitermachen und so. Und das ist halt schon cool. Also neben allen spielerischen Qualitäten, die es irgendwie gibt und einem tollen Trainer. Ja, aber ich bin optimistisch und super gespannt, wen sie da in Zukunft reinholen, weil ich glaube, das, wir haben es gerade eben kurz angeschnitten, ist etwas, was wahrscheinlich schon passieren wird in naher Zukunft. Sie haben die Assets, Es wird nicht mehr die Saison passieren, glaube ich. Aber ab nächsten Sommer wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Ansonsten noch irgendwas zu den Rockets? Oder wollen wir hier einen Punkt machen?
Höchstens noch, also was mir aufgefallen ist gerade noch mal, man spielt schon eine relativ kleine Rotation. Also 7 Mann, die über 300 Minuten bisher sehen. Ansonsten wirklich nur Spieler, die so sehr, sehr selten zum Einsatz kommen. Dementsprechend bin ich gespannt, ob man weiterhin so verletzungsfrei bleiben wird. Weil ich denke, dass es schon wichtig ist für das Team. Aber ansonsten, ja, hätte ich jetzt, glaube ich, nichts mehr, was man beobachten muss bei den Rockets.
Ja, dann haben wir genau diese Leute, über die wir vorhin gesprochen haben, ob das ein Reed Shepard ist oder die Leute, die jetzt nicht mehr so lange Verträge haben, die sich vielleicht auch noch mal ein bisschen empfehlen können. Ja, vielleicht bekommen die noch mehr Minuten. Wir sehen es jetzt bei einem Amon Thompson eben schon, dass es auch noch mal nach oben geht, wenn jetzt ein Fred von Fleet mal nicht dabei ist. Also es bleibt spannend und es bleibt ein spannendes Team. Also wenn ihr noch nicht so viel von Rockets gesehen habt, dann kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Schaut mal rein, gebt euch das und ja. Dann würde ich sagen, hoffen wir, dass es nicht noch mehr Verletzungen gibt und wir das nächste Mal, wir haben letztes Jahr den Verletzungen einen ganzen Pott gewidmet, dass wir nächstes Mal über irgendwas Positiveres am Anfang sprechen können als die ganzen Ausfälle, vielleicht sogar eine Kawhi Leonard-Rückkehr. Ja, oder wieder einen tollen Rockets-Abend. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Punkt. Und ich danke dir und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal bestimmt vor Weihnachten nochmal. Wir schauen vielleicht mal, welche Teams wir uns ein bisschen näher angucken können. Wollen da tiefer reingehen. Und ja, ich sag tschüss, macht's gut und ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.